willkommen bei der dieswöchigen Folge der Körperarchitekten. Ja, wie die lieben Hörer und Hörerinnen schon hören, es ist nicht Dr. Bartels, der hier spricht, sondern diesmal Charlotte, die zusammen mit Maria Dattras hier sitzt und heute eine Q&A-Folge zu dem Thema Grundlagen der Hautalterung aufnimmt. Ich habe ganz, ganz viele Fragen, liebe Maria. Herzlich willkommen.
Danke, liebe Charlotte. Ich freue mich auch ganz doll, dass wir beide das heute hier durchziehen und zu zweit machen. Und bin auch gespannt auf deine Fragen und bestimmt ergeben sich bei mir auch noch Fragen an dich. Du bist ja jetzt gerade 30 geworden.
Okay, ja, stimmt.
Und ich würde sagen, aber das geht durch, dass du noch sozusagen die Leute in den 20ern representest und ich bin ja 37. Ich werde dann aus Sicht der 30er ein bisschen was beitragen.
Ja, super, super spannendes Thema, was in den Medien natürlich auch breitgeschlagen wird und viel Aufmerksamkeit bekommt. Thema Hautalterung, was können wir tun? Was können wir vor allem in den 20ern und 30ern auch präventiv tun, damit wir mit 70 vielleicht noch aussehen wie 50 oder 60, ja, je nachdem, wie man das mag. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze. So zum Anfang erstmal, damit wir es alle verstehen. Was gibt es denn so für Bedürfnisse und Unterschiede der Haut von zum Beispiel einer Hautbeschaffenheit von Menschen in den 20ern im Gegensatz zu Menschen in den 30ern? Wie ist so die spezifische Hautbeschaffenheit einfach gegeben?
Also so ein bisschen hängt das ja erstmal davon ab, was hat man überhaupt für einen Hauttyp. Nicht jeder hat die gleiche Haut. Da gibt es ja auch schon in der Pubertät und dann in den 20ern und auch 30ern Unterschiede. Hat man eher trockene Haut? Hat man eher fettige Haut? Hat man eine Mischhaut? Das ändert sich im Laufe des Lebens ein bisschen, weil wir zum einen, die Teigproduktion wird immer weniger, die Kollagenproduktion nimmt auch ab. Aber wichtig ist, wo startet man überhaupt? Wenn man jetzt bei jemandem mit einfach normaler Haut startet, kann man auf jeden Fall feststellen, dass die Personen in den 20ern nochmal deutlich mehr Kollagen haben. Die Haut ist meist noch hydratisierter. Man hat noch keine Falten.
Schön irgendwie. Ja. Wenn ich mir das so vorstelle, jetzt mit meiner 30-jährigen Haut, ist das schon ein bisschen anders. Aber ich kann mich noch gut dran erinnern.
An Anfang 20, ne?
Ja.
Genau. Das stimmt auch, was du sagst. Wenn man schon gegen Ende 20 geht, merkt man auch schon erste Zeichen der Hautalterung, weil ab 25 beginnt der Körper, das Kollagen, was wir haben, abzubauen. Man sagt so Pi mal Daumen, 1% des Kollagens wird pro Jahr abgebaut, ab dem 25. Lebensjahr. Und das Gemeine ist, bei Frauen wird das ab der Menopause auch nochmal, also ab den Wechseljahren, wird das nochmal ein bisschen schlimmer. Und da verlieren wir dann circa 2% Kollagen pro Jahr. Das beginnt aber natürlich erst so ab 45 bis 55, je nachdem, wann die Frauen in die Menopause kommen. Aber jetzt, um bei den 20ern zu bleiben, wir haben halt noch schön Volumen, wir haben unterfüttertes Gewebe, das heißt, eigentlich je nach Hauttyp, wenn man zum Beispiel mehr zu trockener Haut neigt.
Neurodermitis zum Beispiel.
Man hat noch Nebenerkrankungen, Neurodermitis oder vielleicht eine Schuppenflechte, eine Psoriasis, neigt man ja sowieso zu trockenerer Haut. Und da kann es sein, dass man einfach schon ein bisschen bei der Hydratisierung nachhelfen kann. Aber man muss sich eigentlich noch nicht so doll um Falten oder eben Volumenverlust kümmern, während das in den 30ern dann doch schon ein bisschen sichtbarer wird. Also dieser Kollagenverlust.
Auf jeden Fall. Und dann ist es ja aber auch so, wenn ich mich nun in den 20ern meine noch fluffige, schöne, gepolsterte, frische Haut habe und mich dann die ganze Zeit in die Sonne setze, in die Sonne lege und setze und mich der Sonne, ja, meine Haut einfach der Sonne aussetze, dann ist es natürlich so, dass ich das in den 30ern dann irgendwann gefühlt die Klatsche bekomme und dann wird es sichtbar.
Genau, genau. Also wenn wir direkt so zum Thema Prävention kommen wollen, das ist ja sowieso aktuell der Trend, den ich persönlich auch sehr gut finde, weil das gilt eigentlich für alles in der Medizin. Prävention ist immer besser, als hinterher therapieren zu müssen, weil man vielleicht präventiv irgendwas verpasst hat. Gilt auch jetzt für medizinische Indikationen, aber bei der Ästhetik und wenn es um die Hautästhetik geht, finde ich Prävention nicht nur aus dem Grund wichtig, dass wir natürlich Falten vorbeugen, wenn wir Sonnenschutz benutzen, sondern wir können natürlich auch Hautkrebs vorbeugen. Und Ich komme ja auch aus einer Klinik, wo man sehr viel im Gesicht operieren musste. Vor allem, das geht eigentlich dann schon in den 50ern los. Aber 60, 70 noch viel mehr, dass man kleine Hautkrebs,
Weißer
weißen
Krebs, ne?
Hautkrebs, genau, kleine Stellen mit weißem Hautkrebs, der zum Glück nicht streut, aber das sieht dann trotzdem nicht so gut aus, wenn man alle möglichen Stellen im Gesicht operieren muss, weil überall weißer Hautkrebs ist. Und je nachdem, wie sehr man dazu neigt, kann man das eben auf den sogenannten Sonnenterrassen, also auf den Wangen, auf den Ohren, auf
Überall, wo die
Kopfhaut, ne?
Erhebung sozusagen mehr da ist, ne? Bestimmt auch der
Genau.
Nasenrücken, alles was.
Genau, alles, was sehr erhaben, irgendwo der Sonne exponiert wird, kann aber auch Dekolleté oder mal Schulter sein, muss man dann hinterher operieren. Das heißt, um wieder zurück zu den 20-jährigen Menschen zu kommen, die natürlich gerne am Strand irgendwie sich bräunen, macht das, aber nutzt echt einfach schon Lichtschutzfaktor 50 plus, würde ich auch in die tägliche Pflegeroutine einbauen. Mittlerweile gibt es ja auch schon viele
Getönte
BB-Creams,
Tagescreme
genau.
auch, ne, die wirklich schon mit einem, und wenn es auch nur ein geringerer Lichtschutzfaktor ist, am besten wäre es natürlich, wenn es wirklich 50 plus ist,
Genau,
ne?
also ich würde sagen, die, wo dann irgendwie Lichtschutzfaktor 15 mit drin ist, das kann man eigentlich vergessen. Da kann man aber auch ganz einfach dann so ein Serum. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Serien, gibt es auch einfach von DM oder Rossmann, so ein bisschen flüssiges Serum mit in das Make-up reinmachen. Oder wenn man kein Make-up benutzt oder keine BB-Cream, kann man auch einfach irgendeine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor nehmen. Aber das sollte dann echt schon mindestens 30 sein oder wie gesagt, idealerweise Lichtschutzfaktor 50 plus.
Und wie ist das so mit Haut, die hochpigmentiert ist? Sollte die dann trotzdem Lichtschutzfaktor nehmen? Also sollten die Menschen mit hochpigmentierter Haut auch Lichtschutzfaktor anwenden? Oder ist das
Ja,
da tatsächlich so, dass die sagen,
die sind
das ist
natürlich
egal?
weniger anfällig. Es gibt ja auch diese Hauttypen nach Fitzpatrick, wo auch eingeschätzt wird, wie hoch ist zum Beispiel auch das Hautkrebsrisiko, wie sehr neigt man zu Sonnenbrand. Aber ich würde, also da sind diese Personengruppen natürlich weniger gefährdet. Aber was die Hautalterung angeht, zählt das genauso. Also ich würde jedem empfehlen, egal wie hoch die Hautpigmentierung ist, Lichtschutzfaktor zu benutzen.
Und wie ist das mit diesen typischen Serien? Also ich kenne das jetzt aus der Werbung, ne? Man wird voll bombardiert mit irgendwelchen Sachen, die man sich wirklich raufschmieren soll. Super viel fallen, so Vitamin C, Vitamin E, Niacinamide, die man irgendwie mit in seine tägliche Pflegeroutine mit einbringen muss. Bestimmt ist das auch von Hauttyp zu Hauttyp wieder unterschiedlich. Aber
Ja.
was kannst du so zu Vitamin C, E, also Niacinamide, das sind jetzt so diese Bestandteile, die mir von der Werbung vielleicht einfiltriert werden, aber was
Ja.
kannst du da sozusagen?
Genau, also das finde ich ist sehr abhängig vom Hauttyp. Was hat man eher eine trockene Haut? Dann finde ich, kann man trotzdem Serien, die eben diese Antioxidantien, die du gerade genannt hast, enthalten, auftragen. Sollte dann aber auch gucken, dass man mit Peelings oder Salicylsäure oder auch AHA, BHA ein bisschen vorsichtig ist. Kann man auch machen, aber also Salicylsäure braucht man jetzt für trockene Haut ja gar nicht. Das würde ich eher empfehlen, wenn man ein bisschen zu fettige Haut und Akne neigt, dass man damit ab und zu ein bisschen peelt und ein bisschen die Hautschüppchen entfernt, dass eben Hautunreinheiten gar nicht so doll die Chance haben, sich auszubreiten. Bei einer trockenen Haut wäre ich damit eher
Auf jeden
vorsichtig.
Fall, das kann ich bestätigen. Ich habe Neurodermitis und Psoriasis, so eine
Ja,
Mischform.
ja.
Und da ist es wirklich so, manchmal greift das sogar richtig an, ne? Oder man hat so
Ja.
extrem, also man hat seine Haut total im Griff und dann denkt man so, ah, vielleicht ist das Gesicht auch gar nicht so betroffen oder so.
Ja.
Aber dann merkt man schon, dass das auch teilweise richtig austrocknet,
Ja,
ne? Weil ich
genau.
meine, dann reagiert ja jede Haut auch total anders und man kann wahrscheinlich auch gar nicht so den einen Fahrplan nennen, der jetzt der richtige ist und das wirkt für alle, sondern das ist ja super individuell.
Genau, es ist echt super individuell und ich finde, manchmal ist auch weniger mehr. Also man sagt ja eigentlich, braucht die Haut auch gar nicht so viel, dass man jetzt von außen ständig peelt und ständig Serien aufträgt. Eigentlich hat die Haut ja ihre eigene
Barriere,
Schutzbarriere,
ja.
Schutzfunktion und ich finde immer, man kann das ganz gut unterstützen mit ein bisschen Zufuhr von außen. Da muss man aber auch ehrlicherweise nicht irgendwelche teuren Cremes mit Hyaluronsäure und so weiter nehmen. Das kommt, wenn man ehrlich ist, ja über die Haut einfach durchs Eincremen dann doch nicht da rein. Also entweder unterstützt man das, arbeitet das ein bisschen ein mit Microneedling, dann hat aber auch das Microneedling ja wiederum einen Effekt. Klar. Oder man bringt eben, aber dann sind wir eher wieder bei den 30ern, Hyaluronsäure unter die Haut. Aber über die Haut einfach das aufzutragen, kommt es nicht rein, weil die Haut soll ja auch einfach undurchlässig sein. Also
einfach auf meine Oma hören, die sagt, ich verwende seit 70 Jahren Nivea.
Genau.
Die Nivea-Feuchtigkeitscreme aus dem blauen Topf. Genau. Und damit bin ich immer gut gefahren.
Genau.
Also ich meine, früher hatte man natürlich auch nicht so viel Auswahl. Manchmal ist es, glaube ich, so geht es bestimmt auch vielen Hörern, dass es irgendwie so ist, dass man manchmal so overloaded ist mit allem, was man tun kann.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man da so einen Fahrplan hat, dann ist das schon ganz wichtig.
Genau.
Wenn wir schon jetzt bei Aufnahme von Feuchtigkeit vielleicht auch sind, ich meine, Feuchtigkeit kann man ja auch über die Ernährung aufnehmen. Das ist ja auch extrem, extrem vielseitig, was man da tun kann. Also was hat denn so ein Lebensstil und was Ernährung so für einen Einfluss auf die Hautalterung? Und gibt es da irgendwie super spezielle Nahrungsmittel, wo man sagt, hey, die sind irgendwie die absoluten Booster, da werde ich nie mit alt. Das kann ja so sein. Also zum Beispiel, ich kenne es ja wieder, ich kann wieder von mir sprechen, dann Neurodermitis-Haut. Da ist es zum Beispiel so, dass man, also jetzt auch von meiner Dermatologin kriege ich immer gesagt, nicht zu viel scharfe Sachen essen, alles, was sehr viel Säure hat. Also es ist ja tatsächlich, hat auch einen großen Einfluss, oder?
Ja, das sagt man vor allem bei eben, wie jetzt du das hast, empfindliche Haut oder eben gewissen Hauterkrankungen. Bei der Rosacea zum Beispiel ist das auch so, dass man auch nichts Scharfes essen soll. Man soll versuchen, bei so empfindlicher Haut nicht zu doll in die Sauna zum Beispiel, heiße Saunagänge, heißes Duschen, das sind alles Sachen, also die ich persönlich auch eigentlich gerne mache. Ich esse super gern scharf, ich gehe auch gerne in die Sauna.
Ich auch, ich mache es auch leider trotzdem.
Genau, und das sollte man aber so ein bisschen im Hinterkopf haben. Man macht das ja auch nicht ständig in der Regel, aber dass man da ein bisschen vorsichtig ist. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt für das Bindegewebe Wechselduschen eigentlich toll. Also nach dem Sport, wenn man vielleicht eh gut durchblutet ist, man kommt gerade vom Joggen und dann duscht man einmal kalt, ist wiederum, fördert die Venenpumpe, fördert irgendwie ein bisschen den Rücktransport vom Blut zum Herzen, generell durchblutungsfördernd. Also das finde ich an sich gar nicht schlecht. Viel trinken sollte man natürlich, das ist immer ein bisschen so ein No-Brainer, ist klar.
Aber was heißt das für dich, so viel trinken? 2, 3 Liter, 4 Liter.
Ich schaff's auch selber immer nicht so gut. Ich muss mich immer ein bisschen dran erinnern. Aber ich würde sagen, klassisch 3 Liter ist ein ganz gutes Maß.
Das glaube ich auch schon was, wo viele gar nicht drauf kommen. Also natürlich wissen
es viele,
aber 3 Liter zu trinken ist für manche schon eine absolute Wucht.
Ja.
Ich trinke auch super, super viel. Also ich meine, oft wird ja auch gesagt, dass man irgendwie warmes Wasser auch trinken soll, weil es irgendwie besser bekömmlich ist, zum Beispiel am Morgen. Oder viele machen das ja auch, dass sie irgendwie Vitamin C, also irgendeine Zitrone
oder reinpressen. Oder dass das morgens irgendwie den Stoffwechsel anregt und so.
Genau.
Ne? Also,
aber trinken auf jeden Fall. Und je mehr man der Sonne ausgesetzt ist, desto mehr natürlich noch trinken. Ne?
Genau. Und auch vor allem Alkohol vermeiden ist sowieso für ganz viele Dinge, für unser Gefäßsystem nicht gut, für die Leber nicht gut, aber auch für die Haut und entzieht natürlich dem Körper auch Wasser. Also ich würde bei Alkohol eher sagen, das ist noch fast wichtiger, auf Alkohol zu verzichten, als dass man jetzt mit fünf Litern das wieder ausgleichen kann. Zucker sollte man nicht zu viel zu sich nehmen. Letztlich, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, gibt's aber natürlich leider nicht das eine Superfood, mit dem wir jetzt alles erreichen können. Ich glaube, Ausgewogenheit ist immer wichtig. Ich kann jetzt auch nicht jeden Tag Chiasamen und Goji-Bären und
Avocado und
genau, alles Mögliche
und so
weiter zu mir nehmen und mache aber jeden Tag immer nur das. Das ist auch einfach nicht gut. Also ausgewogener Lebensstil auf zu viel Zucker, zu viel Alkohol
Das obligatorische Rotweinglas am Abend.
Ja, wissen wir ja leider mittlerweile auch, dass das eigentlich nicht förderlich ist. Ne? Dass eigentlich sowohl für Frauen auch nochmal insbesondere von der Menge, weil wir einfach meist auch ein geringeres Körpergewicht haben, aber auch für Männer, dass eigentlich so wenig wie Alkohol, also wenig Alkohol wie möglich am besten wäre. Ne? Dass auch das eine Glas, was dann zu einem längeren Leben geführt hat, eigentlich eher darauf zurückzuführen war, dass man das in Gesellschaft eingenommen hat und eigentlich diese sozialen Kontakte dazu geführt haben. Aber natürlich bringt es was, wenn man zum Beispiel, um ein paar Lebensmittel zu nennen, Chiasamen hatten wir schon, Nüsse, auch Fisch, also dass da Omega-3-Fettsäuren drin sind, das ist schon mal super. Vitamin C, um auch die Kollagenproduktion anzuregen. Weitere Antioxidantien finden wir im grünen Tee zum Beispiel oder dunkler Schokolade. Genau,
das alles Lebensmittel, mit denen es sich doch gut leben lässt, genau, eigentlich. Also genau. Richtig, richtig toll, aber man muss natürlich darauf achten, dass man das alles irgendwie mit integriert und da auch gute Lebensmittel bekommt. Ich meine, da gibt es heutzutage ja auch auf jeden Fall Unterschiede.
Ja.
Und sag mal, wie ist das mit Stress und Schlafmangel? Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was groß geschrieben wird in der heutigen Gesellschaft. Ist das so, dass diese Faktoren die Hautalterung tatsächlich auch so sehr beeinflussen, wie es uns immer gesagt wird?
Auf jeden Fall. Also ich denke, Stress ist ein ganz wesentlicher Faktor für Gesundheit. Oder das denke ich nicht nur, das ist ja auch jetzt schon ausreichend bewiesen. Hoher Cortisolspiegel, also unserem Stresshormon, macht Kollagenabbau und sorgt dafür, dass wir einfach trockene, müde, fahle Haut bekommen. Und generell ist es einfach nicht gut für ganz viele Prozesse in unserem Körper. Also ist immer so leicht gesagt, Stress reduzieren geht für viele Leute natürlich nicht. Aber wenn man das ein bisschen im Blick hat und sich hier und da tatsächlich auch mal 5 Minuten Auszeit nimmt, kurz irgendwie eine kleine Meditation einschiebt vielleicht.
Auf jeden Fall.
Und einfach mal ein bisschen, ein paar Mal tief durchatmen, um ein bisschen runterzukommen, hilft einem auf jeden Fall. Finde ich auch manchmal einfach die Dinge klarer zu sehen und sich zu sagen, ist auch irgendwie alles gar nicht so schlimm. Und
Sich einfach zu kommen. Ne? Mein Dozent hat immer gesagt, das 80-20-Pareto-Prinzip.
Genau.
80% soll man am Tag Sachen machen, die einem wirklich richtig gut tun und ja, die einem Freude bringen und einen irgendwie gut in den Tag starten lassen, zum Beispiel eine kleine ja, tägliche Routine am Morgen zum Beispiel oder wie auch immer. Und 20% kann man ja, durchziehen und vielleicht Sachen machen, die einem nicht so gut gelingen. Aber wenn man das hinbekommt, na klar, super schwierig in der Umsetzung. Mhm. Aber ich glaube, das klappt ja auch schon, wenn man so kleine Sachen einbaut. Ne?
Genau.
Und wenn man einmal irgendwie abends nochmal um den Block geht und einmal frische Luft bekommt oder wie auch immer, sich Zeit nimmt, um sich seine Nährstoffe zu sich zu nehmen und richtig schön zu kochen oder wie auch immer.
Ja. Genau, vor allem rausgehen, da sprichst du auch einen guten Punkt an, finde ich super wichtig. Natürlich dann wieder mit Sonnenschutz, aber wirklich im Winter ein bisschen Sonne tanken, dass man ein bisschen Vitamin D auch produziert. Im Winter würde ich Vitamin D tatsächlich aber auch immer substituieren. Finde ich, lässt einen irgendwie auch wacher sein, das Gedächtnis ist besser, man ist echt nicht so müde, man fühlt sich fitter, ist auch gut fürs Immunsystem. Und genau, tatsächlich versuchen, draußen sich zu bewegen, ein bisschen Sport zu machen. Und dann, wie gesagt, Wechselduschen nach dem Sport für die Durchblutungsanregung. Und dann legt man sich hin nach einem guten Abendessen und schläft seine, ja, wenn es gut läuft, 7 bis 9 Stunden pro Nacht. Es gibt ja Leute, die brauchen super wenig Schlaf.
Gehöre ich nicht zu.
Ich auch nicht.
Also ich könnte unter 7 Stunden, glaube ich, auch nicht den Tag richtig, ja, richtig bewältigen, muss ich dir ehrlich sagen. Also
ja,
ich bin auch richtig schlafaffin, sage ich mal so.
Aber auch.
Ja, es ist wichtig, dass man da auf seinen Körper hört. Und manche können das ja gut mit Meditation. Ich meine, Meditation ist ja auch was, das super viel eingesetzt wird. Ich meine, es wird in allen möglichen, in Polizei, in, also na, alles, was so im Geheimdienst super viel eingesetzt, damit die Leute ihr Bewusstsein erweitern können und auch richtig klar auf einen Parkplatz gehen mit 100 Autos. Dann müssen die einmal dahin, die Netzhaut sieht die ganzen Kennzeichen und sie können sich die dann einfach merken, weil sie in der Meditation das so geschafft haben, ihren Fokus zu bekommen,
ja,
dass sie es einfach alles aufnehmen können. Ich finde das super irre.
Ja, also, ich finde es auch super spannend. Ich finde auch, vielleicht kennst du Headspace, diese App. Schaffe ich auch leider immer nicht so oft. Ich habe die aber auch auf dem Handy und mache ab und zu mal eine Meditation damit oder auch so eine Schlafmeditation zum Einschlafen. Und da erzählt er ja auch ganz viel am Anfang. Es gibt auch so eine Netflix-Doku darüber, wo der Macher von dieser App auch erzählt und ja auch auf die ganzen Studien, die es dazu gibt, verweist. Mhm. Also es klingt immer, finde ich, ein bisschen so nach Hokuspokus oder manche Leute, die da vielleicht nicht so offen dafür sind, denken dann, dass es irgendwie so ein spiritueller Kram. Aber tatsächlich kann Meditation auch echt gut fürs Immunsystem und ja, für viele, hat viele gesundheitliche Benefits.
Und alles Faktoren, die unserer Hautalterung vielleicht in irgendeiner Weise entgegenwirken können.
Genau, genau, weil Schönheit beginnt tatsächlich von innen. Das so klingt auch immer so abgedroschen, aber ist einfach komplett wahr. Wir können nicht von außen irgendwelche Behandlungen draufklatschen und Filler oder Hyaluronsäure oder eine Skin Booster und was es alles gibt, in die Haut reinmachen. Das ist irgendwie nicht so zielführend, wenn von innen der Lifestyle gar nicht dazu passt und sollte schon irgendwie alles ein bisschen so ein ganzheitliches Konzept sein.
Genau. Wie ist das denn? Gibt es dann irgendwie minimalinvasive Behandlungen, jetzt 20er, 30er, die wir einmal natürlich präventiv schon machen können zur Hautverjüngung, aber minimalinvasive Behandlungen, wo du sagst, das sind No-Brainer oder nicht unbedingt No-Brainer, aber vielleicht Behandlungen, die du auf jeden Fall wärmstens empfehlen kannst?
Ja.
Also, womit soll ich anfangen, Maria?
Genau.
Zu spät.
Nein, ach, zu spät auf keinen Fall. Ich finde, du bist jetzt genau im richtigen Alter. Wie gesagt, im Laufe der 20er muss man auch nicht übertreiben, ein bisschen auf Skincare achten und dann ab 25, wenn der Kollagenabbau langsam losgeht und man vielleicht mit feinen Fältchen, vor allem als erstes hat man ja die Mimikfalten. Mhm. Das heißt, ich finde, ab Mitte, Ende 20 ist auch super individuell. Bei manchen ist es vielleicht auch erst Anfang, Mitte 30, ne? Aber dafür bei manchen vielleicht echt mit 26 schon, dass man erste Mimikfältchen sieht, wo ich finde, wenn man das möchte, und ist natürlich auch alles eine Kostenfrage, keine Frage, kann man mit Botox anfangen. Also Botox.
Baby-Botox.
Genau, Baby-Botox oder einfach wirklich kleine Mengen und gezielt. Ne? Da muss man nicht ganzes Gesicht und sondern kann einfach sagen, hey, man hat hier eine beginnende Zornesfalte. Das finde ich ist immer so der Klassiker, ist auch ein bisschen so die Einsteiger-Botox-Behandlung. Und viele sagen dann, oder manche, die auch Brillenträgerinnen oder Träger sind, die sagen, ich gucke die ganze Zeit so angespannt, das mache ich auch schon immer. Und die fangen dann langsam an, eine Zornesfalte zu sehen und wollen die einfach weghaben. Also das finde ich ist in den Mitte, Ende 20ern auch eine der Behandlungen, die am häufigsten dann so nachgefragt wird. Mhm. Ja, Hydratisierung ist noch so ein Ding in den Mitte, Ende 20ern. Da kann man natürlich, wenn es schon irgendwie gewollt ist, mit bisschen beginnender Kollagenstimulation oder Hydratisierung arbeiten, sprich sowas wie Skin Booster, Polynukleotide. Aber das würde ich tatsächlich schon fast eher dann in die 30er verfrachten. Also in den 30ern gibt es dann eigentlich ganz viel, was man machen kann. Mhm. Botox würde ich einfach immer so ein bisschen mitlaufen lassen, ne, alle 3 bis 4 Monate. Bei manchen, wenn das dann schon die Muskeln so ein bisschen sich dran gewöhnt haben und die Muskeln so ein bisschen sich schon ja ein bisschen geschwächt sind durch diese dauerhafte Botox-Behandlung.
Alle 6 Monate wahrscheinlich.
Reicht auch manchmal alle 4, 5 Monate, bei manchen auch alle 6 Monate, einfach um diesen Effekt so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Das kann man, wie gesagt, auch ganz natürlich machen, dass man trotzdem noch Mimik hat, aber die Fältchen sich gar nicht erst so eingraben können. Mhm. Weil das ist dann immer nicht so einfach, die wieder wegzubekommen. Und da kann man dann tatsächlich unterstützend arbeiten mit eben, habe ich gerade schon genannt, Polynukleotiden. Das ist dieses bekannte Lachssperma, was jetzt
TikTok
schon seit
großes Thema
Jahr ungefähr bei TikTok kursiert und bei Instagram. Das heißt, das sind Bausteine aus unserer DNA und auch RNA, die wir dann mit ganz dünnflüssiger Hyaluronsäure, also unvernetzter Hyaluronsäure in Kombination unter die Haut spritzen. Das heißt, man kann entweder quaddeln mit vielen kleinen Mini-Pieksern. Oder man kann das auch noch eine kleine Schicht tiefer ein bisschen verteilen. Kann man auch mit einer stumpfen Kanüle machen, wenn man nicht so viele Piekser aushalten möchte. Und man kann das Gleiche auch mit zum Beispiel Sculptra machen oder Julane. Es gibt ganz viele verschiedene Marken. Letztlich sind das alles Biostimulatoren, die die Kollagensynthese anregen, Elastin fördern und damit eben einen gewissen Straffungseffekt in der Haut bewirken und, ein bisschen Volumen geben, ohne so aufgefüllt zu sein, ne, mit Fillern in den Wangen oder genau. Und dann kann man das Ganze natürlich noch mit Laserbehandlungen kombinieren. Man kann auch nur Laserbehandlung machen. Das ist eigentlich das Schöne. Man kann echt Mix and Match machen. Wenn man sagt immer, das ist mein Lieblingswort, weil ich oft Mix and Match sage. Aber das
habe ich von dir gehört. Mix and Match.
Ja. Das passt auch tatsächlich bei diesen ganzen Behandlungen, weil man sehr individuell gucken kann, was braucht jemand. Ne? Manche brauchen vielleicht gar keine Kollagenstimulation, aber können einfach für die oberflächliche Hautstruktur ein bisschen was zum Poren minimieren. Oder du hast gerade den Glow angesprochen. Wenn man das Gefühl hat, die Haut sieht so ein bisschen fahl aus, kann man auch zum Beispiel eine Mischung machen aus erst Hydratisierung mit einem sogenannten Biostimulator. Und eine Woche später, wenn der sich so ein bisschen im Gewebe verteilt hat, ein bisschen das Gewebe hydratisiert hat, geht man nochmal mit einem Radiofrequenzlaser drüber, der dann darauf nochmal besser abzielen kann, weil das Gewebe nochmal besser durchfeuchtet ist und kann dann mit winzig kleinen Mikroverletzungen, ein bisschen wie auch beim Microneedling, die Haut zur Kollagensynthese anregen, Durchblutung fördern. Die Kollagenfasern werden auch so ein bisschen zum Schrinken gebracht, dass sie sich so ein bisschen zusammenziehen durch die Wärme. Und genau, das Schöne ist, dass es in der Schicht wirkt oberhalb des Fettgewebes. Das heißt, das Fettgewebe bleibt auch unangetastet dadurch, weil das wollen wir ja behalten. Also das wollen wir unbedingt konservieren. Ich glaub, das Volumen auch. Genau. Und das finde ich eigentlich so die besten Behandlungen in den 30ern.
Und wenn wir so bei Volumen sind, Hyaluronsäure, das ist ja eigentlich ein Füllstoff. Ne? Man kann, Hyaluronsäure kommt ja auch in die Lippen, damit man dort ein bisschen mehr Volumen hat. Man kann es ja eigentlich überall einsetzen. Wie ist das, ab welchem Alter würdest du Hyaluronsäure in Betracht ziehen? Was gibt es da für Unterschiede?
Also Hyaluronsäure kommt natürlich auch in den 20ern häufiger schon vor für die Lippenvergrößerung. Da kann man auch tatsächlich, also ich bin auch da immer Verfechterin von natürlichen Ergebnissen. Ich mag nicht so sehr diese aufgepumpten Lippen. Wenn jemand zu mir kommt und das unbedingt haben möchte und irgendwie habe ich einen Eindruck von der Person, dass das aber irgendwie auch alles fein ist, kann man das auch machen, aber ich finde, man kann, also ich habe bisher eigentlich fast immer jede Patientin, das sind ja meist Frauen, die dann für die Lippenvergrößerung kommen, irgendwie so ein bisschen auf meine Seite holen können und wir haben am Ende ein natürliches Ergebnis hinbekommen, was trotzdem ein bisschen die Lippen frischer aussehen lässt. Also es geht nicht nur um Fülle der Lippen, sondern da geht es auch wieder um Hydratisierung. Das Lippenrot ist meist ein bisschen roter nach der Behandlung. Und dass man einfach dadurch insgesamt dem Gesicht ein bisschen mehr Frische gibt.
Nachliefern kann man ja auch immer. Also ich meine, man kann ja auch mit weniger anfangen.
Genau.
Und wenn die Patientin oder der Patient dann sagt, hey, ist mir aber noch nicht genug, ich habe Lust noch ein bisschen mehr,
genau,
meinen Lippenherz
oben auszubauen. Kann man auch mal wiederkommen. Und genau. Das, genau, aber in den 30ern kommt das dann natürlich auch zum Einsatz, dass man hier und da ein bisschen für die Konturierung bisschen mehr Volumen auch gezielt setzen kann. Das würde man dann eben mit einer stärker vernetzten Hyaluronsäure machen, als mit der, von der ich vorhin geredet habe. Das heißt, da würde man gezielt zum Beispiel ein bisschen Wangenaufbau oder ein bisschen in der Jawline für Konturierung sorgen. Da ist aber jetzt ja auch schon seit gewisser Zeit der Trend dazu, dass man da ein bisschen nicht mehr so viel machen will. Ich würde auch sagen, das ist wirklich nur, um so Akzente zu setzen. Das sollte man auf keinen Fall sehen. Also es sollte nicht so sein, dass man diese aufgepumpten Wangen oder diese ganz krass edgy Jawline irgendwie macht.
Jawline.
Genau. Weil das einfach auch die Langzeitergebnisse sind einfach nicht so gut. Ne? Das sackt dann irgendwo hin und klar kann man und muss man das natürlich auch in die jeweils richtige Schicht spritzen und meistens muss man gucken, dass man es tief genug spritzt, dass es nicht irgendwo hinwandern kann. Aber auch da, wenn man zu früh damit anfängt und dann zu früh das Gesicht an gewissen Stellen so richtig modelliert, ich finde, das wird auf Dauer meistens nicht gut. Und dann hat man, wenn man in den 20ern damit anfängt, spätestens schon in den 30ern Probleme. Wenn man in den 30ern damit anfängt, dann sieht man vielleicht in den 40ern, 50ern nicht so gut aus. Also da würde ich echt nur zurückhaltend Akzente setzen und echt lieber auf Hydratisierung mit dieser wenig vernetzten Hyaluronsäure oder den Biostimulatoren setzen,
Auf
weil
jeden
die bauen
Fall.
sich auch komplett ab. Das heißt, man hat dann keine Reste von dieser Hyaluronsäure in seinem Gesicht, die vielleicht auch nicht mehr weggeht oder die man dann irgendwo wieder aufwendig
Auflösen muss.
auflösen muss. Also das finde ich, ist mir zu viel, ja, ins Gesicht rein und wieder raus. Das ist so ein Trend. Ich bin froh, dass der so ein bisschen vorbei zu sein scheint und dass alles wieder mehr Richtung Natürlichkeit geht.
Auf jeden Fall, was ich aber total toll finde, zum Beispiel, wenn man kann ja auch super das Kinn so aufbauen. Das heißt, wenn
Ja.
man das so ein bisschen nach vorne projizieren möchte und dadurch einfach auch schon Effekt zum Beispiel auf die Jawline hat oder
Ja.
allein auf die Form des Gesichts, das finde ich ist natürlich super toll.
Ja.
Aber man muss natürlich auch immer wieder individuell gucken, was braucht der Patient
Ja.
und wie geht er damit um. Vielleicht, ich meine, letztendlich möchte man das Gesicht ja auch nicht so modellieren, dass man nach der Behandlung auf einmal ins Gesicht schaut und
Genau.
denkt, huch, also man erkennt sich selber vielleicht auch, naja, gar nicht mehr so wieder, das ist vielleicht
Ja.
übertrieben, aber man kann akzentuiert natürlich schauen, dass man das irgendwie, ja, einsetzt. Wenn wir jetzt nochmal bei Botox, Hyaluronsäure bleiben, ist es ja auch so, ich sehe super viel in den sozialen Medien auch, dass man ja sein Gesicht ja auch mit Botox in einer gewissen Weise nicht modellieren, sondern konturieren oder wie auch immer man es nennen will,
Ja.
kann. Also ich meine, Nofretete Lift, man kann ja auch irgendwie seine Augenbrauen ein bisschen anheben, man kann sich ein kleines bisschen seine, also nicht Bella Eyes machen, aber so ein
Ja.
kleines bisschen seine Foxy Eyes in irgendeiner Weise mit Botox so ein kleines bisschen anheben. Das sieht auch immer richtig toll aus. Die Bunny Lines, noch ein bisschen weg die Nasenspitze vielleicht ein bisschen anheben.
Ja.
Was ist denn da so der Unterschied zwischen Botox und Hyaluronsäure? Weil ich denke, viele denken sich dann so, okay, jetzt kann ich mir irgendwie doch meine Lippe doch irgendwie voluminisieren und eigentlich ist das doch Hyaluronsäure. Was ist denn der genaue Unterschied zwischen Botox und Hyaluronsäure?
Ja, tatsächlich eine Frage, die auch häufig gestellt wird. Und Botox hemmt ja die Signalübertragung an der synaptischen Endplatte. Das heißt, ein Transmitter, der ausgeschüttet wird und eigentlich an die Muskelzelle andocken würde, kann da nicht mehr dran, weil das Botox schon an diesen Rezeptoren sitzt. Das heißt, temporär, bis sich dann neue Rezeptoren gebildet haben, blockiert das Botox da die Signalübertragung, sprich der Muskel kann einfach nicht angesteuert werden. Das ist natürlich bei den kleinen Gesichtsmuskeln, schränkt einen das auch nicht so doll ein. Man kann jetzt auch nicht so botoxen, dass man irgendwie seinen Arm nicht mehr hochheben könnte. Also es wäre dann schon eine sehr
Das
krass
wäre schon
hohe Botox-Dosis,
extrem.
die man dafür bräuchte. Das wäre dann nicht mehr gesund. Also es geht gar nicht darum, dass man die Muskeln jetzt komplett lähmt, sondern es geht darum, dass man die Kraft dieser Muskeln ein bisschen
Hemmt,
reduziert.
genau.
Und wenn man möchte, eben auch für böse Gucken, Zornesfalte oder Stirn hochziehen oder so, dass man das ein bisschen reduziert oder meinetwegen auch temporär mal lahmlegt. Für Lipflip zum Beispiel oder generell Botox um den Mund herum, auch wenn wir zum Beispiel die Mundwinkel ein bisschen anheben wollen, geben wir Botox in den Depressor Anguli Oris, also den Muskel, der die Mundwinkel runterzieht, wo wir so einen traurigen Smiley-Blick sozusagen machen können.
Marionetten
Genau,
faltig
was die
wollen, ja.
Marionettenfalten dann eben stärker hervorbringt. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Also Botox ist super fürs obere Gesichtsdrittel, weil da können wir, wie gesagt, auch die Muskeln lahmlegen, ohne dass uns das jetzt doll einschränkt. Also bis zu einem gewissen Grad, ne? Auch da, manche stört das dann, wenn sie Richtung Sonne gucken und dann nicht so gut blinzeln können. Das heißt, um die Augen herum auch vielleicht ein bisschen weniger eher nutzen. Aber am Mund ist ja ganz wichtig, dass wir weiterhin essen können, dass wir sprechen können, dass wir lachen
Bitte,
können.
dass
Das
nicht
heißt,
das Wasser rausfließt, wenn wir
genau, das ist so
trinken.
droopy. alles dann aus dem Mundwinkel rausläuft. Das wollen wir nicht. Deshalb muss man da auch immer mit geringeren Dosierungen arbeiten und darüber kläre ich dann auch immer meine PatientInnen auf, dass wir da nicht so krasse Effekte dementsprechend erwarten können. Das heißt, Lipflip geht, aber der Effekt ist natürlich geringer als bei der Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist eben, wie du schon gesagt hast, ein Füllstoff. Das sind Moleküle. Also die Hyaluronsäure kommt auch natürlicherweise in unserem Körper vor. Und die synthetisch hergestellte Hyaluronsäure, die wir dann einfüllen können, ist eben nochmal über sogenannte Bindemittel verbunden. Mhm. Weil wenn wir jetzt einfach die komplett unvernetzte Hyaluronsäure in den Körper reinspritzen würden, verflüchtigt die sich innerhalb von ein paar Wochen. Dann wäre der Effekt nicht sehr langanhaltend. Das ist diese unvernetzte Hyaluronsäure, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, die wir nutzen, um temporär das Gewebe zu hydratisieren, um dann mit der Laserbehandlung noch mal ein bisschen besser bessere Effekte zu erzielen. Oder eben diese ganz, ganz leicht nur vernetzte Hyaluronsäure, die wir nutzen, um eben zu hydratisieren, was dann ein paar Monate hält. Das hält aber natürlich nicht so lange wie jetzt eine ganz stark vernetzte Hyaluronsäure, die so richtig stabil, bisschen wie so ein Wackelpudding, man sich das vorstellen muss, die man jetzt zum Beispiel zum Kinnaufbau, den du vorhin angesprochen hast, reinbringt, was man auch direkt auf den Knochen
injiziert. Genau, die ist ja schon fast so ein bisschen massig. Genau. Ne? Also das ist ja so, wie soll ja eigentlich, wenn ich kann mir auch ein Kinnimplantat einsetzen, aber die soll schon dort bleiben und nicht.
Genau, also das Kinnimplantat ist nochmal viel fester. Ne? Das ist mehr wie so Wachs oder fast schon wie so ein Rippenknorpel fühlt sich das an. Das ist auch relativ fest, aber ein bisschen wie so ein, ja, wie Wachs, finde ich. Aber so fest ist die natürlich nicht. Man kann die auch immer noch zusammendrücken. Aber die ist so, wenn du die jetzt rausspritzt, bleibt da ein kleiner Wackelpudding-Tropfen auf deiner Kompresse zum Beispiel drauf. Während die Hyaluronsäure, diese ganz leicht vernetzte oder sogar unvernetzte, die man zur Hydratisierung unter die Haut spritzt oder diese kleinen Quaddeln macht, die läuft relativ flüssig da raus. Die kannst du so zusammendrücken und dann ist die auf der Kompresse verteilt. Mhm. Also da gibt es ganz viele Unterschiede bei der Hyaluronsäure, bei der Festigkeit. Je nachdem, für welche Indikation möchte ich das. Hydratisierung ganz dünnflüssig, bisschen auffüllen von feinen Fältchen oder eben vielleicht die Marionettenfalte bisschen auffüllen, bisschen fester und wirklich Konturierung, Wangen auffüllen, Jawline auffüllen, Kinnkonturierung. Ganz feste Hyaluronsäure. Mhm. Das sind so die wesentlichen Unterschiede zwischen Botox einfach zur Muskelentspannung und Hyaluronsäure in ihren verschiedenen Festigkeitsgraden, je nach dem, wo das reingefüllt werden soll.
Genau. Und wenn wir schon dabei sind, du meinst ja, nachdem man die Hyaluronsäure zum Beispiel jetzt wenig vernetzt,
ja,
habe ich richtig verstanden, noch mit einer Laserbehandlung nachbehandelt.
Ja.
Wie ist das denn bei einer Laserbehandlung? Was kann man denn da erwarten? Gibt es da irgendwie auch bei Hauttypen verschiedene Sachen, worauf man achten muss? Ist das tatsächlich auch richtig präventiv einsetzbar zur Vermeidung von Hauthalterungen? Oder wie sieht das aus? In welcher Frequenz, muss ich jetzt noch 1000 fragen?
Ja.
Was gibt es für Unterschiede bei den Lasern? CO2-Laser, Radiofrequenz, Diodenlaser, ablativ, nicht ablativ, all das sagt mir was, aber erzähl uns mehr dazu.
Du bist ja auch bei uns durch deinen Job ein bisschen in der Thematik drin, weil du immer damit konfrontiert wirst. Eigentlich hast du schon die zwei wesentlichen Unterschiede bei den Lasern genannt, und zwar ist das ablativ und nicht ablativ. Die ablativen Laser, wie zum Beispiel der CO2-Laser, die finde ich, kann man auch je nach Indikation schon früh einsetzen. Mhm. Das kommt drauf an, zum Beispiel gegen Aknenarben kann man mit ablativen Lasern arbeiten, weil die ja wirklich, wie der Name schon sagt, die oberste Hautschicht abtragen. Mhm. Also da wird wirklich komplett im ganzen Gesicht einmal die oberste Hautschicht ganz dünn natürlich abgetragen. Es kommt zu einer Krustenbildung. Das heißt, man hat wirklich auch wahrscheinlich eine Woche, würde ich schon mindestens rechnen, Ausfallzeit mit Kruste, bis die Kruste abgeht. Die Rötung bleibt dann auch noch mal bestimmt eine weitere Woche da. Mhm. Also da kann man schon davon ausgehen, wenn man jetzt gar nicht möchte, dass irgendwer was mitbekommt, 2 Wochen Urlaub würde ich eintragen. Nicht in den Sommermonaten machen, weil die Haut ist danach natürlich höchst empfindlich. Da würde ich auch nicht mit Lichtschutzfaktor 50 plus danach in die Sonne gehen, sondern dann wirklich Hut auf.
Wie die und Asiaten, die mit dem Fullbody.
Genau, mit dem Sonnenschirm hier. Also Sonnenschirm idealerweise lässt man so eine Behandlung auch gar nicht im Sommer durchführen, ne? Ja. Sondern eigentlich in den Wintermonaten, damit man gar nicht Gefahr läuft, in so eine starke Sonneneinstrahlung zu kommen, weil so gut kann man sich gar nicht schützen eigentlich, auch nicht mit textilem Sonnenschutz. Nicht ablative Laser, wie zum Beispiel ein Radiofrequenzlaser oder ein Dionenlaser oder Infrarot, die wirken eher dann je nach Eindringtiefe ein paar Schichten tiefer, entweder dann in der Dermis, um dort in der Lederhaut eben Kollagenfasern, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, so ein bisschen zu schwinken, dass sie so ein bisschen sich zusammenziehen, man dadurch einen Straffungseffekt hat, die gleichzeitig aber auch angeregt werden, eben durch diese kleinen Mikroverletzungen, die der Laser macht, Kollagen und Elastin zu produzieren, was dann wiederum ein bisschen für Volumenaufbau sorgt und auch nochmal für einen Straffungseffekt. Die können aber auch, da gibt es auch Laser, zum Beispiel unser einer Diodenlaser, den wir für die Narbenbehandlung nutzen, der arbeitet ein bisschen weiter oben. Also der macht auch die Narbenbeschaffenheit an der Oberfläche besser, macht die ein bisschen weicher, sorgt dafür, dass die nicht so stark pigmentiert ist. Den kann man auch bei Hyperpigmentierungen einsetzen. Und das sind ja alles
auch, um die Poren so ein bisschen zu verkleinern, oder? Wenn ich mir das so vorstelle.
Genau, der macht oder auch ein bisschen Porenverfeinerung.
So feinere Linien auch, also genau, wenn man feinere, so in den Hautschichten denkt.
Genau, ne? Genau. Also das, was auch die ablativen Laser natürlich gut können, ne? Poren langsam von oben einfach wie abschleifen ist das, genau, ja letztlich. Das muss man auch manchmal mehrere Male dann machen. Das gilt aber eigentlich für alle Laserbehandlungen. Da reicht in der Regel nicht eine Laserbehandlung und danach ist alles schick, sondern da muss man sich darauf einstellen, das hattest du ja auch gerade schon gefragt, dass man da mehrere Sitzungen braucht. Komme ich gleich nochmal drauf. Aber also all das, was ich jetzt gerade genannt hatte, Pigmentstörungen, Porenverfeinerung, Aknenarben, das ist natürlich alles was, was man potenziell auch in den 20ern schon machen kann. Wenn man in der Pubertät nämlich zu starker Akne neigte, kann das ja sein, dass man in Mitte 20 dann langsam aber da rauskommt aus dieser hochinflammatorischen Phase und dann aber eben starke Aknenarben zurückbehält. Das heißt, wenn die Akne nicht mehr richtig floride ist, sondern schon langsam so ein bisschen abgeklungen ist, kann man auf jeden Fall da auch schon Aknenarben behandeln. Allerdings finde ich, gibt's wieder in den 30ern nochmal mehr und bessere Indikationen für die Laserbehandlung in der Tiefe, um eben Kollagensynthese, Straffungseffekt, aber eben auch Pigmentstörung, alles, was wir auch für die Oberfläche der Haut gesagt haben, anwenden kann.
Genau, wir meinten jetzt, Botox sollte man ja so alle 3 bis 6 Monate circa anwenden, genau, ne, haben wir gesagt. Hyaluronsäure-Filler kommt ja auch wieder darauf an, ich habe es gelernt, auf die Vernetzung. Genau. Das heißt, da müssen wir schauen, wie baut sich der Filler ab, aber da sind es doch so schon, ist eine längere Zeit, ne? So 6 Monate bis irgendwie ein Jahr oder so. Wie lange, wie oft soll man den Hyaluronsäurefiller sozusagen verwenden oder auffrischen?
Genau, also ich würde sagen, die klassische Hyaluronsäure, meist auch die dünn vernetzte, hält in der Regel 6 Monate. Also wenn man zum Beispiel Tränenrinne macht, das ist ja auch eine ganz dünnflüssige Hyaluronsäure, das ist reicht also mindestens 6 Monate. Und die festen Hyaluronsäuren mindestens 12 Monate. Mhm. Da habe ich aber auch Patienten und Patientinnen, die kommen erst nach 2 Jahren wieder, weil die sagen, ich war jetzt die ganze Zeit zufrieden. Und das wird ja auch graduell abgebaut. Das ist ja nicht von heute auf morgen weg, sondern das ist so ein Prozess, der ist langsam. Und den irgendwann ja fällt einem wieder so auf, ach, guck mal, jetzt ist irgendwie doch, wenn ich jetzt nochmal ein Foto von vor einem Jahr sehe, jetzt ist doch wieder weg. Und dann kommen die wieder. Aber da gibt es schon welche, die relativ lange hält. Was aber ja auch einer der Punkte ist, die ich vorhin als bisschen negativ angesehen habe, dass die Hyaluronsäure eben auch lange im Gewebe verbleiben kann, auch wenn man jetzt eben irgendwo an der Stelle hat, wo es nicht gewünscht ist wo es zu viel ist. Und die Biostimulatoren, Polynukleotide, die bauen sich eben ab. Also da sagt man auch, würde man anfänglich vielleicht alle 6 Wochen ungefähr so ein bisschen das Ganze aufbauen, 3 Sitzungen und dann kommt man jährlich oder halbjährlich wieder, um das Ganze aufrechtzuerhalten.
Okay.
Also, genau.
Und bei der Laserbehandlung, da kommt es ja wahrscheinlich auch darauf an, was ist wieder mein Ziel, ne? Wenn ich irgendwie eine wulstige Narbe habe, die ein richtiger Keloid ist. Ist ja ein Keloid, oder? So heißt es doch bei den Narben, wenn er so richtig hoch geht oder so. Also je nachdem, wie tief diese Narbe ist oder wie doll sie aufgeht.
Ja, eventuell ist es nur eine hypertrophe Narbe, genau, die einfach dick geworden ist. Oder ein richtiges Keloid geht nochmal über die Narbe an sich hinaus. Also ja, das ist wirklich so eine Wucherung. Das heißt, das geht über die ursprüngliche eigentliche Narbe hinaus. Genau. Also da muss man auch gucken, da kann man erstmal noch andere Sachen probieren. Cortisoninjektion, Silikonbehandlung, da wäre ich jetzt nicht direkt beim Laser, weil alles, also beim Keloid muss man sowieso vorsichtig sein, dass man das nicht mit invasiven Maßnahmen verschlimmert.
Verschlimmert, ne?
Genau.
Genau, aber je nachdem, was mein Ziel ist, ob ich jetzt irgendwie...
Gehen wir mal von einer normalen Narbe aus, ich würde nur das Keloid ausklammern, aber bei einer normalen Narbe, die einem nicht so gut gefällt, die vielleicht ein bisschen dunkel geworden ist oder vielleicht von der Konsistenz ein bisschen fest, aber nicht so doll, dass wir das jetzt chirurgisch Narben korrigieren wollen.
Zum Beispiel auch nach Operationen. Ne?
Genau.
Ich meine, wenn man eine Brustvergrößerung hatte und seine Narbe hier in seiner Brustfalte hat, dann kann man dort ja auch Laserbehandlung machen. Wie oft sollte man das so circa anwenden?
Das würde ich tatsächlich dann, also im Idealfall eigentlich 3 Wochen nach OP, wenn ich dann bei Patientinnen oder Patienten sehe, haben nicht so eine schöne Wundheilung, dann spreche ich das Thema zumindest mal an. Da hat man noch am meisten Einfluss auf die Narbe. Generell innerhalb des ersten Jahres nach so einer OP hat man guten Einfluss darauf. Also man kann auch sagen, nach 6 Monaten, wenn die Narbe noch nicht so ist, wie sie eigentlich bei jetzt sehr optimaler Narbenabheilung wäre, kann man die mit dem Laser behandeln. Eine sehr alte Narbe, da hat das nicht mehr so viel Einfluss drauf. Ne? Also ich würde sagen, man muss da zeitnah ein bisschen dran denken und im ersten Jahr nach einer OP kann das einen guten Einfluss haben. Und da würde ich dann empfehlen, 3 bis 4 Sitzungen. In der Regel hat das schon einen ganz guten Effekt dann auf die Narbenqualität. Und man sollte natürlich alle anderen narbenassoziierten Maßnahmen auch machen, also Narbenmassage und so. Aber genau, da ist das nochmal ein ganz anderer Themenkomplex.
Na klar, ne? Ja, ich meine, man merkt ja, die Laserbehandlung eröffnet nochmal ganz andere Themenwelten, sagen wir mal so. Aber wenn wir jetzt mal zu unserem Kernthema zurückkommen, Laserbehandlung, die Frequentierung, wie wenn man den Laser jetzt einsetzt, entgegen der Hautalterung, wie oft sollte man dann so kommen in seinen 30ern? Also wie oft soll ich kommen, Maria, um mal
Laserbehandlung? Wir machen gleich Termine für dich. Also da würde ich auch sagen, es kommt immer ein bisschen drauf an, was ist unser Target. Hautalterung zeigt sich ja auf viele Weisen. Wenn wir jetzt mal von feinen Linien ausgehen, bisschen Volumenverlust und wir wollen einfach Kollagensynthese ein bisschen anregen, dann würde ich auch da sagen, initial, wenn wir starten, dass man so bei dir jetzt würde ich vielleicht 2 bis 3 Sitzungen planen. Bei manchen anderen, die jetzt mit Mitte, Ende 30 kommen, bei mir selber würde ich wahrscheinlich eher schon so 3 bis 4 Sitzungen planen. Und das Ganze immer im Abstand von 3 bis 6 Wochen, je nachdem, wie deine Haut auch darauf reagiert. Wenn deine Haut danach, also das Schöne an den Lasern, wenn wir jetzt für Kollagensynthese sprechen, das sind dann ja keine ablativen Laser, sondern die nicht ablativen, da hat man keine lange Ausfallzeit. Man ist aber 1 bis 2 Tage ein bisschen gerötet.
Ja.
Und je nachdem, wie da deine Reaktion ist, manche können das ganz gut ab, kann man dann auch nach 3 Wochen die nächste Session machen. Wenn du sagst, puh, ich war jetzt doch irgendwie 2, 3 Tage gerötet und meine Haut spannt jetzt ein bisschen, die braucht jetzt noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit in der ersten Zeit, dann würde ich eher 6 Wochen warten. Vor allem braucht die Kollagensynthese ja auch eine gewisse Zeit, um stattzufinden. Ne? Also da würde ich dann eher sagen, 6 Wochen Abstand. Also so in dieser Range ungefähr würde ich die Laserbehandlungen durchführen. Und dann, wenn wir dann so eine gewisse Basis geschaffen haben, würde ich sagen, auch alle 6 oder alle 12 Monate kommt man wieder. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie passt das in deinen
Na
Zeitplan,
klar.
wie groß sind deine Ansprüche. Ich habe Patientinnen, die kommen wirklich im monatlichen Turnus, nicht jetzt für monatlich Laserbehandlung, aber einmal im Monat macht man irgendeine Maßnahme. Ne, dann ist da das Botox fällig, da ist dann vielleicht die nächste Hydratisierung mit Polynukleotiden am Start. Also das ist, dann würde ich aber schon sagen, ist eher hochfrequent. Ich würde sagen, im Schnitt kann man das alle 6 Monate dann aufrechterhalten, wenn man jetzt mal so alle über einen Kamm scheren möchte.
Ja, aber ich merke schon, ich meine, wir haben jetzt ja super viele Themenbereiche. Man kann anscheinend unglaublich viel tun, um
Ja.
seine Hautalterung, um mit Mitte 30 noch wie Mitte 20
Ja,
auszusehen.
genau.
Aber ich merke, es ist einfach immer wieder das Themenfeld einfach super individuell abhängig von dem, was der Patient mitbringt, von seiner Genetik, von seiner
Genau.
Beschaffenheit der Haut, von vielleicht Vorerkrankungen und,
Ja, vom
und.
Lifestyle. Manche Sachen,
Genau.
die wir jetzt hier gesagt haben, natürlich nicht rauchen, kein Alkohol, das sind alles Sachen, die kann ich natürlich empfehlen. Aber wir wissen alle, jeder hat so seinen Lifestyle und möchte den vielleicht auch nicht unbedingt ändern. Das heißt, schön ist natürlich, wenn alles aufeinander aufbaut,
Genau.
aber nicht jeder hat in seinem Alltag die Zeit, sich immer morgens sein Superfood-Smoothie zu machen und danach Yoga und Meditation und rausgehen,
Zwischendrin
sondern
eine
wir haben alle
Acai-Bowl
unseren
mit
Job.
Chiasamen.
Ja, genau. Wir haben irgendwie unseren Job, unsere Familien, unsere Freunde, unser soziales Leben. Das heißt, ich empfehle natürlich dieses Grundkonzept, aber versuche auch so auf meine Patienten und Patientinnen einzugehen, dass wir die einzelnen Bausteine, wo vielleicht die Person eben selber nichts dran ändern kann, dass man da dann ein bisschen unterstützend ansetzen kann, und die ein oder andere Hilfestellung sozusagen geben kann, damit man eben sein gewünschtes Aussehen, Hautbeschaffenheit, Glow, was auch immer erreichen kann. Oder eben auch Sachen, die man dann, wie jetzt Aknenarben oder so, die man auch dann behandelt und dann hinter sich lassen kann, dass man da irgendwie ja so ein bisschen unterstützen kann.
Genau, also ich habe sehr viel mitgenommen, muss ich sagen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man sich auf diese Reise der, ja, Hautalterung begibt und dort irgendwie ein bisschen was unterstützend präventiv machen möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall Zeit dafür nehmen, dass man sich entsprechend beraten lässt.
Ja.
Denn nur so kann der Status quo eines Individuums ermittelt werden und jeder ist halt so individuell und das ist ja auch so schön, dass wir alle so individuell sind. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass du mit deiner Expertise guckst, der Patient, die Patientin sitzt vor mir, man kann sich Zeit nehmen, man kann dem den entsprechenden zugeschneiderten Fahrplan geben, wie man das erreicht, was man möchte und was die Bedürfnisse sind.
Ja.
Und dann kann man sehr, sehr viel tun, um auch in den 20ern und 30ern präventiv schon etwas seiner Hautalterung entgegenzuwirken.
Ja, total.
Ja, cool, super, super spannend. Wir haben hier jetzt, ich schau mal, ja, schon fast eine Stunde geredet über
Wow,
den
ja.
Alterungsprozess. Ich freue mich total. Also es ergeben sich bestimmt noch ganz, ganz viele Fragen, die man beim Zuhören vielleicht noch hat und wir wieder irgendwie abgeschweift sind und auf einmal dann
Ja.
doch bei Keloiden waren oder
Genau.
keine Ahnung was. Wenn es noch Fragen gibt, dann stellt uns die gerne jederzeit, entweder hier beim Podcast oder auch über Instagram oder schreibt uns eine Mail oder wie auch immer. Genau. Oder vielleicht können wir auch ein Podcast-Thema nochmal über ein bestimmtes Thema machen, was jemanden interessiert da
Genau, man kann auf jeden Fall 100 Aspekte, die wir heute
draußen.
genannt haben, einzeln aufgreifen und darüber noch so viel weitererzählen.
Aber das ist ja das Schöne auch an dem Format Podcast. Man hat so viel Zeit und kann so viel
Genau.
fragen. Und ich habe tausend Fragen und kriege die auch immer in den sozialen Medien von den Patienten und Patientinnen. Genau. Ja,
Genau.
super, super schön. Ich plane jetzt mit meinem 30. Geburtstag meine Behandlung, die ich in den 30ern vornehmen werde. Genau. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Die Sonne scheint. Ich packe mir 50 plus UV-Schutz drauf.
Und ja, auf jeden Fall, ich habe schon ein paar.
Sehr gut. Alles klar, vielen, vielen
Dank
fürs
liebe Charlotte,
Zuhören.
Dankeschön für deine Fragen.
Gerne. Tschüss, tschüss.
Tschüss.